Ich freue mich, dass wir heute ja schon den vierten Advent haben. Das ist unglaublich, die Zeit rennt. Schon den vierten Advent. Und wenn ich mich so ein kleines bisschen umhöre in der Gemeinde, dann habe ich auch das Gefühl, die Weihnachtszeit, das ist absolut was Besonderes. Weihnachtszeit, damit verbindet man so viele schöne Erfahrungen. Zumindest hauptsächlich schöne Erfahrungen, oder? Gerade am Freitag waren wir zum Beispiel in Konstanz auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, war das schön. So viele Buden und so viele leckere Sachen, die es da gab, das kann man ja gar nicht alles ausprobieren. Und es duftet gut, es riecht gut, alles ist wunderbar dekoriert. Und man genießt das so richtig. Weihnachten, das ist schon klasse. Geschenke kaufen, ist fast so gut wie Geschenke bekommen. Die ganze Straßendekoration, heiße Maronen, herrlich geschmückte Weihnachtsbäume. Es gibt so viele gute Dinge an Weihnachten, die wir mit Weihnachten verbinden. Aber nicht alles ist nur gut. Immer wieder begegnet uns in den Medien, oder mir zumindest auch, dass gerade zu Weihnachten die meisten Familienstreitigkeiten sind. Gerade zu Weihnachten, da geraten die Gemüter irgendwie aneinander. Es gibt Länder, da steigt sogar die Selbstmordrate nach Weihnachten sprunghaft an. Und man fragt sich, wie kommt das? Offensichtlich ist mit Weihnachten gar nicht alles einfach nur schön und einfach nur bunt und geschmückt und toll und wunderbar und so herzerwärmend. Weihnachten hat auch mit Einsamkeit zu tun. Weihnachten hat auch damit zu tun, dass man sich alleine fühlt und so weiter. Und gerade auch das erste Weihnachten, das allererste Weihnachten, von dem uns in der Bibel berichtet wird, ist ziemlich ambivalent. Es gibt ganz wunderbare Erlebnisse, ganz wunderbare Dinge, die da beschrieben werden. Entschuldigung. Aber dieses erste Weihnachten, das wird auch überschattet von einem Grundgefühl, das sich durch diese ganze Erzählung hindurchzieht. Egal in welchem Evangelium man liest, es zieht sich durch und das ist das Grundgefühl der Angst. Also, ich helfe uns mal ein bisschen. Maria bekommt eine Nachricht vom Engel, dass sie unverheiratet schwanger wird und ein Kind bekommen wird. Das hat ihr mit Sicherheit enorm Angst eingeflößt und richtig zugesetzt. Josef, der muss von einem himmlischen Boten überzeugt werden, Maria doch zur Frau zu nehmen, weil er Angst hat, mit ihr zusammenzukommen. Sie finden keine Unterkunft in Bethlehem und müssen irgendwo draußen übernachten. Wie soll das mit der Geburt funktionieren? Angst. Ein vor Wut tobender König, der einen umfassenden Kindermord in Bethlehem anordnet und befiehlt. Also wer da keine Angst bekommt und flüchtet, genauso wie es Josef und Maria gemacht haben, nämlich nach Ägypten. Und erst als dieser wütende König gestorben war, trauen sie sich wieder zurückzugehen. Aufgrund eines himmlischen Boten. Und wir sehen so in dieser Weihnachtsgeschichte, dass sich eben dieses Gefühl der Angst von Situation zu Situation, oh perfekt, Michi, ich danke dir. Weihnachten ist auch die Zeit der kalten Tage, gell? Und dann kratzt das so im Hals. Also von Situation zu Situation erkennen wir dieses Grundgefühl, nämlich Angst. Ich war, also die Psychologie und die Philosophie, die beschreibt Angst als das Grundgefühl des Menschen. Und ich war ja mittlerweile schon bei einigen Geburten dabei und also auch als Mann bekommt man da Angst, das ist so, aber mir geht es um das Baby. Wenn das Baby zur Welt kommt, der erste Schrei des Babys, was ist das? Ist das ein Freudenschrei? Ist das, juhu, endlich bin ich frei? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz anderer Schrei. Warum? Wo sind die schützenden Wände? Warum ist das so kalt? Warum ist das so hell? Wieso fummelt ihr mir im Mund rum? Wieso schlägst du mich? Es gibt einen Haufen Gründe, warum ein kleines Baby anfängt zu schreien. Es ist, glaube ich, Angst. Ein Grundgefühl der Angst und Sicherheit. Jetzt ist es so, dass in der Psychologie Angst und Furcht voneinander unterschieden wird. Furcht ist etwas, das so einen konkreten Grund hat. Zum Beispiel kann man sich fürchten vor einer Giftschlange. Man kann sich vor Spinnen fürchten, man kann sich vor allen möglichen Dingen fürchten. Und das ist eine gute Angst, denn die kann dir unter Umständen das Leben retten. Eine ganz positive Angst. Man erkennt das manchmal, wo ganz bequeme Väter auf einmal enorm schnell werden. Das ist nämlich immer der Moment, wo das Kind droht, irgendwo runterzufallen oder dagegen zu knallen. Auf einmal werden Kräfte freigesetzt in diesem Körper und man kann Distanzen überwinden, was unter normalen Umständen einfach nicht möglich gewesen wäre. Warum? Weil die Angst, dass etwas Wertvolles kaputt geht oder beschädigt wird oder verletzt wird, eben mein Kind, das setzt enorme Kräfte frei. Ich habe von einer Mutter einen Bericht gelesen, die ihren Sohn gerettet hat, indem sie den Wagen, also der Sohn hat einen Reifen gewechselt und hat sich so in den Radkasten reingebeugt und dann ist es runtergerutscht und das Rad ist mit ihm zusammen am Brustkorb so in den Radkasten gedrückt. Die Mutter hat das gesehen, hat den Notarzt gerufen, ist nach draußen gelaufen und hat 10 Minuten lang dieses Auto so weit angehoben, dass der Sohn überleben konnte. Angst kann enorm wertvoll sein in diesen Situationen, beziehungsweise Furcht. Im Unterschied dazu gibt es aber auch die Angst ohne Grund. Die Angst, die keinen konkreten Grund hat. Es gibt einen Grundzustand der Angst und das ist wesentlich gefährlicher. Es gibt eine Angst, die wie so ein dunkler Schatten neben mir herläuft und mein ganzes Leben überschattet, eben grundlos. Und trotzdem ist sie da. Die Bibel macht diese Unterscheidung nicht, zumindest nicht eindeutig. Sie kann von Furcht und von Angst sprechen und sie kann das Gleiche meinen, aber was die Bibel uns an die Hand gibt, ist ein sehr, sehr genialer Leitfaden, wie wir mit Angst umgehen können. Und ich möchte uns einladen, dieses Grundgefühl, das wir in der Weihnachtsgeschichte sehen, jetzt anhand von einem Psalm uns anzuschauen. Ein Psalm von David. Ich weiß, es ist ein eher unweihnachtlicher Text vielleicht, aber nichtsdestotrotz hat er uns sehr, sehr viel zu sagen und hilft uns im Umgang mit der Angst. Mein Ziel für heute Morgen ist es, wenn jemand hier unter uns ist, der an Angst leidet, an diesem undefinierbaren Zustand, dieses überschattete Leben, diese Bedrängnis von Angst, dass du heute frei wirst, dass du heute wie so ein Lichtstrahl aus dem Wort Gottes in dein Leben hineinbekommst, wo du sagst, an diesem Lichtstrahl kann ich mich entlang tasten und entlang hangeln, um aus diesem dunklen Tal herauszukommen. Das wünsche ich mir für heute Morgen. Aber jetzt zu dem Psalm. Es ist der dritte Psalm. Psalm 3, und ich werde ihn ganz vorlesen. Es sind nur 9 Verse. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von 10.000, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. So Psalmen, die können einen ganz schön treffen. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, in einer Epoche, wo man uns immer wieder sagt, ja, du musst deine Gefühle beherrschen. Du musst deine Gefühle wirklich mal schön runterfahren. Die dürfen nicht dein Handeln, geschweige denn den Umgang mit anderen Leuten irgendwie beeinflussen. Wir leben in einer echten Spannung, glaube ich. Und die Psalmen, die zeigen uns einen Weg, wie wir auf der einen Seite nicht die Gefühle und unsere Emotionen über uns herrschen lassen und auf der anderen Seite diese ganzen Gefühle und Emotionen, die ja doch da sind, nicht einfach nur runterschlucken. Die Psalmen, die zeigen uns einen dritten Weg. Wenn wir das so lesen, dann möchten wir sagen, David, beherrsch dich doch ein bisschen. Also wirklich. Ins Gesicht geschlagen, Zähne ausgebrochen. Also jetzt gehen aber wirklich die Pferde mit dir durch. Nein, die Psalmen sind Gebete von echten Menschen aus Fleisch und Blut zu Gott. Es sind Gebete, die aus dieser Not, aus ihren Emotionen ein Gebet formulieren und das zu Gott bringen. Sie beten ihre Ängste. Das bedeutet, das ist dieser Psalm. Und deswegen kann dieser Psalm uns helfen. Allein schon der erste Vers, der stimmt uns auf die Situation ein, in der David steckte. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Wenn man jetzt im 2. Samuel ab Kapitel 15 nachliest, was das für eine Situation war, dann schaudert es mich. Was war passiert? Einer der Söhne von David hat seine Halbschwester vergewaltigt. Daraufhin hat Absalom seinen Bruder umgebracht. Daraufhin hat der König David Absalom verbannt. Er musste ins Ausland. Nach einiger Zeit hat er ihn begnadigt und er kam zurück nach Jerusalem. Wieder 2 Jahre später kam er dann vor den König und hat ihn offiziell um Vergebung gebeten. Und man dachte, jetzt ist alles gut. Daraufhin begann Absalom, langsam aber sicher, stellte sich, so wird es da berichtet, an das Tor, wo die ganzen Leute durchgingen, um zum König David zu kommen. Und er sagte ihnen, du, schau mal, der König hat so viel zu tun, er hat gar keine Zeit für dich, komm zu mir, ich werde über euch ein gerechtes Gericht sprechen. Hier bei mir seid ihr gut aufgehoben. Und es heißt dort im 2. Samuel, und so stahl Absalom das Herz von ganz Israel. Was passierte? Es gab einen Putschversuch. Absalom hatte so ganz unauffällig das Volk auf seine Seite gezogen. Und jetzt hatte er eine ganze Armee zur Verfügung. Und David sah sich auf einmal mit dieser Situation konfrontiert, dass er abhauen musste. Er musste fliehen vor aus seinem eigenen Haus, aus seiner eigenen Stadt. Er ließ die Bundeslade zurück. Er ließ, so wird es da berichtet, 10 seiner Nebenfrauen zurück. Es war damals üblich, auch Nebenfrauen zu haben. Und diesen Putschversuch und diese Beleidigung gegenüber David, um das perfekt zu machen, hatte Absalom sich auf dem Dach des Palastes ein Zelt aufstellen lassen und schlief dort mit den 10 Nebenfrauen seines Vaters. Das ganze Volk konnte das sehen. Was für eine Beleidigung gegenüber seinem Vater. Das war Beleidigung auf dem untersten Niveau. Jetzt war David auf der Flucht, vertrieben von seinem eigenen Sohn. Irgendwo in der Einöde, in der Wüste unterwegs, irgendwo um Sicherheit zu finden. Und auf diesem Weg entsteht dieser Psalm. Wenn einer Grund hatte, Angst zu haben, dann David. Ich werde gleich noch näher darauf eingehen, was auf diesem Weg alles passiert ist. Also eine furchtbare Situation für David. Und wir sehen in diesem Psalm, zwei Stufen runter in die Angst und 4 Schritte aus der Angst heraus. 2 Stufen rein, 4 Schritte heraus. Und da möchte ich uns einfach mit hineinnehmen. Vers 2. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Das ist einfach eine Tatsache. David hatte allen Grund, Angst zu haben, weil ein gigantisches Heer gegen ihn unterwegs war. Er hatte keinen Rückhalt mehr im Volk. Er stand fast alleine da. Er hatte noch seine treuesten Soldaten, seine treuesten Leute sind mit ihm gegangen, aber er war absolut in der Unterzahl. Ein riesiges Heer ist hinter ihm her. Die erste Stufe der Angst, wir haben das eben schon gesehen, oder die Furcht, die einen konkreten Grund hat. Er musste um sein Leben fürchten. Und jetzt kommt Vers 3. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Das ist die zweite Stufe in die Angst hinein. Gott wird ihn nicht retten. Was war auf diesem Weg passiert? Auf dem Weg, es heißt, dass David seinen Kopf verhüllt hat, dass er barfuß unterwegs war und die ganzen Leute, die mit ihm gingen und aus der Stadt herauszogen, sie weinten. Es war ein Bild der Trauer. Und dann gingen sie so in einem Tal, waren da unterwegs und auf einmal ist jemand da am Hang und fängt an zu schreien. Und schreit und brüllt und sagt, David, du bist von Gott verworfen. Das ist das Zeichen. Er nimmt diese Königsherrschaft von dir weg und setzt sie, diese Krone und setzt sie Absalom auf. Du bist von Gott verworfen. Jetzt bist du am Boden. Du hast Blut an deinen Händen. Niemand wird dich retten. Und während er dieses rief und noch mit ganz vielen anderen Worten ihn verfluchte, warf er Steine und Dreckklumpen auf David und seine Leute. Was für ein Bild. Der große König David wird so behandelt. Und das ist nämlich jetzt die zweite Stufe der Angst. Mit diesen Worten, Gott wird ihn nicht retten, berühren sie David auf der tiefsten Ebene seiner Identität. Das, was seinen Wert ausmacht, seine Berufung, sein Lebensinhalt, seine Bestimmung, all das wird angegriffen. Und man sagt, das kannst du vergessen. Gott hat dich verworfen. Das ist eine Form von Angst und eine Stufe von Angst, die an unseren Lebensfundamenten rüttelt. Wo wir uns fragen, was bin ich überhaupt noch wert? Was bin ich überhaupt noch wert? Werde ich da jemals herauskommen? Wir sehen diese zwei Stufen immer wieder, zum Beispiel bei Weltklasse-Sportlern, bei Spitzensportlern. Während sie aktiv sind, da ist die Angst zu versagen etwas Gutes. Es treibt sie an, also hauptsächlich etwas Gutes. Es treibt sie an. Sie wollen nicht, dass man sagt, oh, wir haben die Weltmeisterschaft verloren, weil du nicht schnell genug gelaufen bist. Es treibt sie an, oder? Aber dann steigen sie aus, beenden ihre Karriere und dann wird diese Angst zerstörerisch. Ihre Identität, das, was ihren Selbstwert ausgemacht hat, nämlich der Sport, ist auf einmal nicht mehr vorhanden. Und auf einmal ist dort eine Leere, nichts mehr. Ihre Identität zerbröckelt. Das, was ihnen Wert gab. Und vielleicht ist heute unter uns auch jemand, der genau das erlebt. Der vielleicht einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat, vielleicht etwas, das ihm wehtut, vielleicht auch einfach nur ein Zustand der Dunkelheit. Dieser Angst, vielleicht erlebst du das und sagst, ja, das kann ich nachvollziehen, mir geht es so. Hier greift etwas nach meinem Selbstwert, nach meiner Identität, hier greift etwas danach, wer ich überhaupt bin. Was mich ausmacht. Hier werden meine Lebensfundamente angegriffen, bombardiert und bekommen Risse. Wie soll ich also mit dieser Angst umgehen? Wie soll ich das machen? Also, ich habe gesagt, vier Schritte aus dieser Angst heraus. Wie macht es David hier in diesem Psalm? Das erste, was er sagt, Vers 4. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Und im Grundtext steht hier, du bist ein Schild, das mich umgibt. Und man kennt aus dem Militär und aus den Waffen der damaligen Zeit mindestens zwei verschiedene Schilde. Es gab ein kleines rundes Schild und dieses Schild war so für den Zweikampf. Man bewegte das die ganze Zeit hin und her, wehrte einen Schlag ab und hat selber zugehauen. Also so ein kleines rundes Schild. Und dann kannte man aber auch riesige Schilde, die fast so groß waren wie der Mann selbst. Man kennt das vielleicht noch aus der Römerzeit oder so. Vielleicht, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ein gutes Bild. Und dieses Schild war so gebogen, es war fast halbrund und man konnte sich komplett hinter diesem Schild verstecken. Dieses Schild war nicht für den Zweikampf geeignet, es war viel zu schwer. Dieses Schild war dazu da, in die Gefahr reinzugehen und durch die Gefahr hindurchzugehen. Einfach seinem General hinterher. Wenn er gesagt hat, so Schilde hoch und jetzt vorwärts, dann konnte man so vor Pfeilen geschützt einfach vorwärts gehen, in die Gefahr rein und durch diese Gefahr hindurch. Dieses große Schild, davon spricht David hier. Um dieses Schild geht es. Schau, ein Schild funktioniert nur dann, wenn du vorwärts gehst. Ein Schild funktioniert nur dann, wenn du vorwärts gehst. Und das ist mein erster Punkt. Der erste Schritt aus der Angst heraus heißt, geh vorwärts. Wenn ich mich umdrehe mit diesem Schild und weglaufe, dann bin ich ungeschützt. Ein Schild funktioniert nur, indem ich vorwärts gehe. Und genauso ist es mit der Beziehung zu Jesus auch. Sie funktioniert nur, indem ich vorwärts gehe. Nur indem ich im Gehorsam meinem General in die Gefahr hinein und durch die Gefahr und durch die Not und das, was mir Angst macht, hindurch. Nur dann funktioniert dieses Schild. Es gibt ein geniales Märchen, das diesen Weg mit Jesus, dieses Leben mit Jesus ganz wunderbar bildlich darstellt. Es ist das Märchen von Prinzessin Aline und die Kobolde. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, es wurde auch verfilmt. Gordon MacDonald am Ende des 19. Jahrhunderts schrieb dieses Märchen. Es geht um diese Prinzessin Aline und diese Prinzessin lebt in einem Schloss. Sie wird aber angegriffen von Kobolden. Neben dem Schloss gibt es einen großen Berg und da leben die Kobolde. Und diese Kobolde, die versuchen immer wieder dieses Schloss anzugreifen und zu zerstören. Und eines Tages entführen sie sogar den besten Freund von der Prinzessin Aline. Sie ist völlig verzweifelt und weiß nicht, wie sie diesen Freund retten soll. Da kommt ihre Ur-Ur-Urgroßmutter als Fee zu ihr und gibt ihr einen Ring und sagt, Aline, an diesen Ring habe ich einen Faden geknüpft. Das ist ein magischer Faden und nur du siehst ihn. Und egal, wo du hin willst, was dein größter Wunsch ist, dieser Faden wird dich dahin führen. Aline ist völlig begeistert von diesem Geschenk, steckt sich diesen Ring an und tatsächlich auf einmal entdeckt sie einen Faden. Und sie fängt an, diesem Faden zu folgen. Sie folgt diesem Faden und dieser Faden führt sie gar nicht zu dem Zimmer von der Urgroßmutter, wo sie früher mal gewohnt hat, sondern dieser Faden führt sie raus, aus dem Schloss raus, durch den Schlossgarten, zu dem Berg, wo sie eigentlich gar nicht hin will, da sind die ganzen Kobolde, und auf einmal zu einem Eingang, zu einem Tunnel in diesen Berg hinein. Sie hat Angst, aber sie folgt diesem Faden und sie geht weiter und weiter und dieser Faden, der geht, auf einmal ist da ein großes, weiß ich, wie ein See oder so und sie sagt, nein, hier kann der Weg doch nicht lang gehen, aber der Faden geht da drüber. Und so geht sie vorsichtig mit einem Fuß rein und merkt, oh, das Wasser ist gar nicht so tief und kann durch das Wasser hindurchgehen. Sie geht weiter in dieses Tunnelsystem der Kobolde hinein. Auf einmal steht sie vor einer Weggabelung und weiß nicht mehr, wohin. Tatsächlich, der Faden führt sie in eine bestimmte Richtung. Und dann bis sie in so einen größeren Raum, so eine Höhle hineinkommt und sieht, da ist der Faden führt in einen Tunnel hinein, aber dieser Tunnel ist verschüttet. Und sie steht vor dieser verschütteten Wand, der Faden geht da durch und sie sagt, jetzt ist der Weg zu Ende. Jetzt bin ich in einer Sackgasse gelandet. Jetzt finde ich nie wieder, was soll ich jetzt machen? Und dann kommt ihr auf einmal, das ist ja ein gescheites Mädchen, und dann kommt ihr die Idee und sagt, ich kann mich doch einfach umdrehen und nach Hause laufen, wieder zu meinem Zimmer. Und auf einmal stellt sie fest, der Faden ist verschwunden. Es geht nur vorwärts. Sie kann nicht mehr zurück. Es geht nur vorwärts. Und so versucht sie, die Steine auf Seite zu schieben und tatsächlich auf einmal öffnet sich ein Weg und sie findet dann ihren besten Freund, kann den retten. Happy End, wir kennen das. Genau so funktioniert die Beziehung mit Jesus. Sie geht, funktioniert nur vorwärts. Sobald ich mich umdrehe und sage, Moment mal, da war doch noch ein sichererer Ort, wo ich damals war, funktioniert es nicht mehr. Schaut, als mein Vater gestorben war, hatte ich eine echte Krise. Ich war ziemlich fertig. Das erste halbe Jahr von unserer Tochter Lena, daran kann ich mich fast nicht erinnern, weil ich so in meinen Gedanken war, ich war so abwesend, ich war in einer echten Krise. Und mir ging es wie einem Soldaten, der seinem General, nämlich Jesus, folgt und sagt, da gehe ich nicht mit dir hinein. Das geht mir zu weit. Durch diese Angst, durch diesen Zustand, durch dieses Schicksal gehe ich nicht mehr mit. Hier ist Schluss. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, was wäre, wenn ich den Glauben jetzt einfach ad acta legen würde? Was wäre, wenn ich jetzt einen Schnitt in meinem Leben mache und sage, jetzt reicht es, bis hierhin und nicht weiter. Wenn du das nicht verhindern konntest, wie kann ich dir da vertrauen? Ich habe mir ausgemalt, wie ich vor der Gemeinde stehen würde und sagen würde, so sieht's aus, ich möchte nichts mehr mit Gemeinde und Christentum zu tun haben, bitte sprecht mich nicht mehr an, für mich ist an dieser Stelle fertig. Und das war genau dieser Moment, wie diese Prinzessin vor diesem zugeschütteten Tunnel steht, aber der Weg, dieser Faden führt da hindurch. Er führt genau da hindurch. Weg nach vorne, das Schild, es funktioniert nur vorwärts. Ich war gerade dabei, mich umzudrehen und wieder zurückzulaufen. Aber dann wurde mir eines klar. Wohin sonst sollte ich gehen? Was wartet denn da, wenn ich mich umdrehe und zurücklaufe? Da wartet nichts, kein Halt. Da ist immer, mein Vater wäre immer noch tot, die Situation wäre immer noch die gleiche, aber ohne Halt. Ohne ein Schild. Schaut, und das ist der erste Schritt, den David hier einschlägt. Und er sagt, du aber Herr bist der Schild, der mich schützt. Das ist der Gedanke. Der erste Schritt, gehe vorwärts. Geh nicht zurück, gehe vorwärts. Der zweite Schritt ist, auch in Vers 4, da sagt David weiter, meine Ehre bist du allein, du selbst richtest mich wieder auf. Meine Ehre bist du allein. Der zweite Schritt aus der Angst heraus lautet, verankere deine Ehre. Und man könnte das auch umformulieren und sagen, verankere deine Würde, deinen Wert. Schau, David war ganz unten angekommen. An dieser Stelle, wo er diesen Psalm schreibt und sagt, du bist meine Ehre, war David unten angekommen. Er war ein toller König, geliebt vom Volk. Tja, nicht mehr. Es ist vorbei. Er könnte sagen, oh, aber ich war doch ein guter Vater. Also diese Illusion, die ist nun wirklich zu Ende. Sein Sohn ist gerade dabei, ihn umzubringen und ihm das Königreich wegzunehmen. Er könnte sagen, ich kann mich ja auf meine gute Moral ausruhen. Also dieser Kerl, der da am Hang mit Steinen und Dreck auf David schmeißt, der hat ihn wirklich damit konfrontiert, was in seinem Leben gelaufen ist, dass er ein Mörder, ein Ehebrecher ist, dass er Blut an seinen Händen hat. Das heißt, darauf konnte er auch sich nichts mehr einbilden. Das heißt, alles das, was ihm Wert gab, was ihm Wert geben konnte, menschlich gesehen, war weg. Es war weg. Er hatte keine andere Wahl, als zu sagen, meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich wieder auf. Schaut, genau das ist doch der Punkt. Das ist der zweite Schritt, der mir so wichtig ist. Verankere deine Ehre, verankere deinen Wert. Und die Frage ist, wo? Wir können unseren Wert darin finden, dass wir eine gute Ehefrau sind, dass wir Gutes leisten im Beruf, dass wir ach so fromm sind, dass wir ein als toller Christ unterwegs sind und wer weiß nicht, was alles tun im Einsatz für den Herrn. Es gibt so viele Dinge, an denen wir unseren Wert hängen können, aber auch das alles kann verschwinden, kann uns genommen werden. Davids Weg aus der Angst ist, indem er seinen Anker auf etwas wirft, das außerhalb von dem von Menschen zerstörbaren Dingen liegt. Nämlich auf Gott. Du bist meine Ehre allein. Und jetzt schaut mal auf diesen Nebensatz. Du selbst richtest mich wieder auf. Und im Grundtext steht hier, du selbst erhebst mein Haupt. Also, wer selber sein Haupt erhebt und so durch die Gegend geht, wie nennt man so jemanden? Das ist ein stolzer Pfau, gell? Wenn jemand selber sein Haupt erhebt, der David war weit davon entfernt. Der David war in sich zusammengesunken. Alles war ihm zwischen den Fingern wie Sand einfach zerronnen. Alles, was er sich aufgebaut hatte, war gerade zerstört. Er war fertig am Boden. Ich glaube, er konnte nur noch kauern vor Gott. Und dann sagt er, und du bist derjenige, der mein Haupt erhebt. Mit anderen Worten sagt er, du bist derjenige, der sagt, ich bin stolz auf dich. David, ich bin stolz auf dich. Du bleibst mein Kind. Du bleibst mein König. Ich bin stolz auf dich. Oh, das kann dir so viel zurückgeben, wenn Angst nach dir greift. Zu wissen, Gott ist derjenige, der dein Haupt erhebt, der dich wieder aufrichtet und sagt, weißt du was, und ich bin stolz auf dich. Du bist mein Kind. Du hältst an mir fest. Ich liebe dich und ich bin bei dir. Das gibt so viel Mut. Das ist so eine Kraft. Und das macht dich frei für den dritten Schritt. Da heißt es in Vers 5, mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Nun, ich muss zugeben, an diesem Vers habe ich lange studiert. Was meint der David, wenn er sagt, eben mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Von welchem Berg spricht er denn hier? Und wenn man dann die Paralleltexte in der Bibel im Alten Testament untersucht, dann stellt man fest, dass mit heiligem Berg immer wieder dieser Hügel, auf dem der Tempel steht, gemeint ist. Aber zur Zeit von David gab es gar keinen Tempel, der war ja noch gar nicht gebaut. Und trotzdem spricht er von einem heiligen Berg. Ich bin davon überzeugt, dass er den Berg Sinai meint. Denn genauso wie der Tempel ein Zeichen dafür ist, für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, so ist der Berg Sinai und damit verbunden die Stiftshütte ein Symbol und ein Sinnbild für den Bund, für eben diesen gleichen Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Da war ein Bund, an den er sich erinnern wollte. Und genau so, das ist der dritte Schritt. Der erste war, geh vorwärts. Der zweite, verankere deine Ehre. Und der dritte, erinnere dich. Erinnere dich. Und der David erinnert sich hier an diesen Bund. Auffallend ist, und diese Texte lagen dem David ja vor, dass in 1. Mose Kapitel 15 1. Mose Kapitel 15. Gott mit Abraham ins Gespräch kommt und genau die gleichen Worte verwendet wie David in seinem 3. Psalm. Da heißt es in Vers 1, wo Gott dann zu Abraham sagt: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und zu Recht fragt etwas später dann Abraham Gott zurück nach diesen ganzen Verheißungen, die Gott ihm macht. In Vers 8, dort heißt es dann: Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Eben die Verheißung des Landes. Mit anderen Worten fragt er: Ja, okay, Gott, aber jetzt zeig mir, woran soll ich denn erkennen, dass du das ernst meinst, dass du das wirklich durchziehen wirst? Und dann passiert Folgendes. Dann sagt Gott dem Abraham: Abraham, zerteile verschiedene Tiere. Da war ein Rind dabei, da war ein Lamm dabei, da waren Vögel dabei, die aber nicht zerteilt wurden. Aber mehrere Tiere sollte er zerteilen, in zwei Hälften, das ist ein bisschen makaber, ich weiß. Und dann sollte er diese Hälften sich gegenüberlegen, so hintereinander, damit so eine Art Straße, so eine Art Weg entsteht. So wurden damals Bündnisse geschlossen. Man ging als Vertragspartner, muss man sich mal vorstellen, wenn das heutzutage so gemacht werden würde, oder? Ja, ich würde gerne ein Auto kaufen. Ja, hier, ich habe einen Rind mitgebracht. Also, das wäre schon eine blutige Angelegenheit. Also diese Vertragspartner, die gingen also durch diesen präparierten Weg und zeigten damit Folgendes: Wenn ich diesen Vertrag breche, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Man identifizierte sich mit diesen Tieren. Und jetzt macht Abraham alles parat, alles ist fertig, jetzt kann der Vertrag geschlossen werden. Und Abraham schläft ein. Was passiert? Gott ist derjenige, der alleine durch diesen Weg hindurchgeht. Abraham schläft. Er geht gar nicht durch. Gott geht alleine durch. Was ist das für eine gewaltige Botschaft in diesem Kapitel, 1. Mose 15? Gott sagt damit: Ich übernehme die komplette Verantwortung für die Erfüllung dieses Vertrages. Auch wenn es mich mein Leben kosten wird, auch wenn der Tod eintreten wird, damit dieser Vertrag bestehen bleiben kann, ich akzeptiere das. Und was ist am Kreuz passiert? Was ist am Kreuz passiert? Da hat Gott sein Versprechen wahrgemacht. Er ist bis zum Äußersten gegangen. Er hat seine Seite des Vertrages vollkommen erfüllt. Er sagt: Ich sorge dafür, dass der Vertrag erfüllt wird. Ich sorge dafür, dass dieser Bund bestehen bleibt, dass ihr meine Kinder seid. Ich sorge dafür. Es hängt nicht an euch. Nicht mal euer eigenes Versagen kann euch von mir trennen. Das ist das, woran sich David erinnert und woran wir uns erinnern dürfen. Er sagt: Ich rufe zu dem Herrn mit lauter Stimme und er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Er erinnert sich an genau diesen Bund. Das ist die Botschaft, die David hier weitergibt. Es hat Gott alles gekostet, diesen Bund zu erfüllen, damit du ans Ziel kommen kannst. Erinnere dich daran. Jetzt kommen wir zum 4. und letzten. Also noch einmal, diese drei Dinge, was sagt er? Gott ist mein Schild, also gehe vorwärts, um aus der Angst rauszukommen. Ein Schild funktioniert nur vorwärts. Das zweite ist, verankere deine Würde, deine Ehre. Das dritte ist, erinnere dich. Und jetzt ist David schon richtig aufgestellt und er hat einen Weg aus seiner Angst gefunden. Und dann sagt er in Vers 6, 7 und 8, ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Sein Vertrauen ist wiederhergestellt. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Und dann, jetzt hat er wieder Mut bekommen und jetzt ruft er zum Herrn und sagt: Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Und dann in Vers 9, Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Bis jetzt, in diesem ganzen Psalm, ging es immer darum, ich rette mich, mir geht es schlecht, die anderen sagen das über mich und so weiter. Ja, Vers für Vers merken wir, da geht es David nur um sich, um sich, um sich, um sich die ganze Zeit. Und jetzt hier im letzten Vers sagt er, dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Deswegen habe ich den letzten Schritt so genannt, kümmere dich um andere. Kümmere dich um andere. Wenn du wirklich aus deiner Angst herauskommen willst, dann darfst du nicht bei dir selber stehen bleiben und dich mit dir selbst beschäftigen. Angst möchte immer, dass du im Zentrum bist, möchte, dass du den Blick auf dich selber richtest, dass du dich mit dir beschäftigst. Wie geht es dir? Die anderen sind so gemein zu dir und sie haben so, sich so und so zu dir verhalten. Das kann doch nicht wahr sein. Sie möchte, dass du im Zentrum bist. Wisst ihr, was das Gegenteil von Angst ist oder was Angst vertreibt? 1. Johannes 4, Vers 18. Die vollkommene Liebe aber vertreibt die Angst oder treibt die Angst aus. Das Gegenteil davon, von Liebe, ist nicht Hass, sondern Angst. Liebe ist das Element, das Angst vertreibt. Und genau das sagt David ja hier im letzten Vers. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Er konzentriert sich auf einmal auf eine viel größere Perspektive. Kümmere dich um andere. Ich musste heute Morgen so schmunzeln. Ich habe es auch Tanja heute Morgen am Frühstückstisch erzählt. Heute Morgen, ich war so im Gebet für die Predigt heute. Und ich betete so und sage, Herr, ich habe immer wieder so Menschenfurcht und ich weiß nicht, wie es wird. Bitte hilf mir, dass ich meine Gedanken vernünftig aussprechen kann. Hilf mir, mich zu konzentrieren. Ich, mich und kümmere dich doch um mich und so weiter. Und auf einen Schlag habe ich so im Gebet innegehalten und ich musste an diesen letzten Punkt denken. Und ich dachte, Boris, du tappst da voll rein gerade. Kümmere dich um andere. Herr, segne die Gemeinde. Das war so das Gebet dann danach. Und genau das ist es. Und das hat meine Perspektive umgedreht. Das nimmt den Blick weg von mir. Das nimmt den Blick zu Gott, zu dem, was er tun will, zu seinem Reich, was er in der Gemeinde bewirken möchte. Und deswegen ist das mein letzter Punkt. Kümmere dich um andere. Also es gibt zwei Stufen rein in die Angst. Bis hin dahin, dass deine Identität und dein Wert angegriffen wird. Und vier Stufen raus. Das erste ist, gehe vorwärts. Das zweite ist, verankere deine Ehre. Das dritte ist, erinnere dich an den Bund und dass er ihn erfüllen will. Und das vierte ist, kümmere dich um andere. Das ist der Weg, den ich aus Psalm 3 für mich mitnehmen möchte, wie ich mit Angst umgehen will. Und jetzt habe ich wenig über Jesu Geburt gesprochen, ich habe wenig über Weihnachten gesprochen, aber hey, ist nicht das die Botschaft von Weihnachten, dass wir einen haben, der genau aus diesem Grund auf die Erde gekommen ist, um zu sterben und zu beweisen, dass Gott diesen Bund erfüllen wird, dass er die Verantwortung übernimmt, wirklich übernimmt. Daran darf ich mich erinnern. Diese Liebe darf Angst austreiben, wegtreiben und ausgrenzen. Aber ich lade dich so ein, wenn du heute Morgen hier bist und merkst, das gilt mir. Angst hält mich im Klammergriff, im Schwitzkasten. Dann bitte ich dich, beginne einen Weg. Beginne einen Weg. Hier sind Leute bereit, die mit dir beten, die sich Zeit nehmen, um mit dir zu sprechen, die mit dir diesen Start wirklich im Gebet vor Gott bringen und sagen, ja, jetzt kann wirklich Angst wegkommen. Nimm das doch dieses Angebot wahr. Sie sind extra für dich da. Sie haben so einen Anstecker, so eine Weintraube, daran kannst du das erkennen. Ich würde gerne noch für und mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du die letzte Konsequenz nicht gescheut hast, um diesen Vertrag, diesen Bund bestehen zu lassen. Und ich möchte mich immer wieder daran erinnern. Herr Jesus Christus, du siehst jetzt in diesem Moment in unsere Herzen hinein und du siehst die Stellen, wo Angst uns im Griff hält. Und ich möchte dich vom ganzen Herzen bitten, räum das aus. Komm du da hinein. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit uns vorwärts gehst. Du kennst unsere Schwäche, auch die Angst, selbst dieses Schild zu ergreifen und dir hinterherzugehen. Aber ich bitte dich, hilf du uns. Ich möchte dich bitten, dass Befreiung entsteht. Ich möchte dich bitten, dass Licht in das Leben hineinkommt. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns befreist aus dieser Selbstzentriertheit. Ich möchte dich bitten, dass du uns dahin bringst, was es bedeutet, an andere zu denken, an dich zu denken. Herr Jesus, ich bitte dich, dass die FEG Thayingen ein Ort wird, wo Menschen hinkommen können und sagen können, jawohl, hier ist Licht und hier werde ich frei. Und hier ist Gott anwesend. Ich bitte dich, dass das noch mehr geschieht als jetzt schon. Danke, dass du da bist und dass wir nicht mit irgendeinem Hirngespinst sprechen müssen, sondern mit dir, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen.